Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Werder Bremen ist zurück aus der Länderspielpause und damit habt ihr uns auch wieder am Popo kleben.
Besser spät als nie. Ja.
Herzlich willkommen zu Folge 249. Lohnarbeit haben wir sie genannt. Und wenn ich sage wir, dann ist das ja nicht nur das Ministry of Titelfinding, sondern auch mein bester Fußballfreund, dem ich heute das Frühstück ans Bett bringen musste. Hallo Jan.
Ja, schönen guten Morgen. Ja, du hast den Titel unserer Folge, hast du genau so vorgelesen, wie es notwendig ist, denn Loan, L-O-A-N, das englische Leihen, und dann macht's erst richtig Sinn und mir gefällt's. Ich mag's.
Sehr schön, auch danke, dass du das für mich aufgeklärt hast. Ja. So wie früher, als sich meine Eltern dann im Nachhinein immer für mich entschuldigt haben. Ja, der Junge, der ist ein bisschen speziell.
So, das kennen wir beide.
Dafür, ich dachte auch, und ich nehme unsere Dauerfloskel der Lohnarbeit, wo ich übrigens auch schon wieder den frühen Morgen verbracht habe und hier immer noch sitze, nehmen wir auf mit der Diskussion um die vielen Leihspieler. Wir wollen auch drauf gucken, jetzt ist ja Samstagvormittag, morgen 17:30 erst spielt Werder in Gladbach. Wir wollen also drauf gucken, gerade die Aufstellung wird hochspannend, würde ich einfach mal
hochspannend allerdings, ja,
behaupten. Und da haben wir auch den Blick eben auf diese Leihspieler und was sie in unserem Team verändern können, vielleicht auch. Oder schon verändert haben. Und da sind wir auch schon mittendrin. Müssen wir über diese Länderspielpause sprechen?
Welche Länderspielpause?
War nix.
Also vielleicht kann man einmal erwähnen, wir hatten das irgendwie auch in einem Gespräch off the mic, hatten wir das einmal kurz festgestellt. Werder hat wieder bemerkenswert viele Nationalspieler.
Ja. Ne?
Also es waren relativ viele Leute weg. Das hat Horst Steffen gestern auch auf der Pressekonferenz gesagt und hat gesagt, leider hat er in der Zeit nicht so oft 11 gegen 11 trainieren können, wie er das für notwendig gehalten hätte mit Bezug auf die ganzen neuen Leihspieler. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, brauchen tut es keiner. Wir sind jetzt leider in der Saison vor einer WM, deswegen werden wir das diese Saison noch schmerzhaft oft erleben, befürchte ich. Ja. Aber sei es wie es ist, weder die Leistung der deutschen Nationalmannschaft noch die Ergebnisse der anderen Teams waren wirklich so erhellend, dass man das irgendwie erwähnen müsste. Einzig und allein, ich glaube, alle sind weitgehend gesund zurückgekommen. Deswegen, das ist vielleicht dann wichtig für uns.
Ja, das ist wichtig. Man muss allerdings auch sagen, klar, Länderspielpause braucht keiner. Außer das Team. Ich glaube, dem Team und Werder hat es eigentlich ganz gut getan.
Ja, das stimmt.
Und erwähnen können wir vielleicht noch, dass Mio Backhaus jetzt...
Wollte ich jetzt auch noch hin, genau, richtig. Ja.
Offenbar erstmal die neue, Nummer 1 in der U21 ist. Hast du das Spiel gesehen? Wie kam er dir vor?
Nee, habe ich nicht, aber ich hatte gelesen, die haben, glaube ich, 2 Spiele gehabt, ne? Und beide Male weiße Weste, oder? Ohne Gegentor. Ich hatte nur ein kurzes Interview-Statement von ihm gelesen, dass er meinte, okay, die letzten Wochen waren für ihn jetzt so für den Kopf einfach super anstrengend, weil U21 und dann neue Nummer 1 bei Werder, und das ist einfach unheimlich viel, aber man las halt auch irgendwie raus, er findet es irgendwie auch ganz geil.
Ja, ey, da muss er jetzt auch durch, ne? Klar ist das jetzt viel, aber wer Nummer 1 sein will, ja, und Bundesliga spielen will, der muss jetzt auch durch diese Phasen durch. Und klar ist das schwierig, und aber ja, meinten wir ja auch schon, ne? Jedes Spiel und jede Bestätigung als Nummer 1 und zu 0 gespielt und so, ist natürlich gut für sein Ego, gut für sein Standing und so. Und wir haben ja schon vor der Länderspielpause auch festgestellt, dass es da schon großen Unterschied gab zwischen dem ersten Auftritt in Frankfurt, ne? Ja. Hashtag Flutschfinger. Und dann dem zweiten schon etwas stabileren gegen Leverkusen.
Ja, in dem Zusammenhang schöne Grüße nach Frankfurt. Michael Zetterer kämpft gerade auch um den Platz im Tor. 2 Freistoßtore von Grimaldo gefangen gestern Abend.
Ey, ich habe es nicht gesehen. Ne? Wir machen ja jetzt eine Folge in der ungewöhnlichen Konstellation, dass der Spieltag schon angefangen hat.
Ja, genau.
Ja. Gestern Abend sind unsere beiden bisherigen Gegner aufeinander getroffen. Leverkusen hat gegen Frankfurt gespielt so. Und Frankfurt ja wirklich mit das Maß aller Dinge gewesen bisher. Aber Leverkusen gewinnt 3-1. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, Zetti Eigentor. Was war los?
Ja, Zetti Eigentor ist gemein. Also die gehen wahrscheinlich auf das 1-0, das ist ein super Freistoß von Grimaldo, der knallt das Ding an den Pfosten, Zetti kommt nicht ran und der Ball springt vom Pfosten an seinen Hinterkopf und dann ins Tor. Ja, okay. Also ein sehr guter Freistoß, der unhaltbar war. Aber trotzdem, ne, er fängt sich zwei Freistoßtore von Grimaldo, ist einfach anderes Niveau, etc. Willkommen in der Champions League.
Ja, möchte nicht.
Aber Einsatz nur, also Frankfurt war besser, als das Ergebnis sagt, muss man dann auch sagen. So, Leverkusen hat die ersten 20 Minuten dominiert und da dann auch die Führung gemacht und Usun mit einem geilen Tor zum Anschluss und dann fällt das dritte halt im Frankfurt macht auf hinten raus. So. Mm.
Naja, und da, ich glaube, da war ja Frankfurt auch schon in doppelter Überzahl und so weiter.
Ja, ne? Genau. Ja. Andrich, wirklich wie Niklas Stark. Also so eine dumme gelb-rote Karte. Zwei gelbe Karten, die er einfach nicht braucht. So, aber gut. Das ist kein Bayer Leverkusen Podcast.
Ja, vielleicht gucke ich es mir nochmal an und denk kurz drüber nach, ob das jetzt, ob Herr Andrich jetzt längste Zeit Kapitän gewesen ist, weiß ich nicht. Aber lass uns über die wichtigen Vereine sprechen. Und ich werf mal einen Satz rein, wo wir gerade bei Loan-Arbeit waren. Never fall in love with a loan player war so häufig zu lesen. Verbunden mit der Frage, die wir ja auch schon in der letzten Folge angerissen hatten, setzen wir zu viel auf Leihspieler. Ja, und wie viele Leihspieler werden wir sehen morgen in Gladbach und so weiter. Das soll unser Hauptthema heute sein. Gestern gab es die Pressekonferenz mit Horst Steffen.
Ja.
Hast du gesehen, hast du gelesen was drüber?
Ich hab sie nicht komplett gesehen. Ich habe mir so die ersten 10, 15 Minuten angeguckt. Aber es hat gereicht, zum einen einen Eindruck davon zu bekommen, wie Steffen jetzt auch auf die neue Qualität des Kaders guckt, denn Spoiler, das ist eine neue Qualität des Kaders, ne? Ja. Hashtag, das ist nicht mehr mein Werder Bremen.
Ja, das ist nicht mehr mein Werder Bremen.
Zum anderen, ich finde halt diese, du hast das letzte Folge so richtig gesagt, ne? Ich finde halt diese Diskussion so bizarr. Ja, weil wir haben nämlich diese mutmaßliche Strategie, die Werder da jetzt verfolgt, die haben wir seziert in den letzten zwei Folgen, ja, warum sie das machen, was wohl der Gedanke dahinter ist, unter anderem halt eben auch, dass das ein adäquates Mittel sein kann, um eben genau das Tafelsilber im Wert zu steigern, nämlich unsere jungen Spieler, ne? Und deswegen, und du hattest auch einen schönen Satz gesagt, der mir immer wieder in den Kopf gekommen ist, jetzt die letzte Woche. Ich weiß gar nicht, was der Begriff Nachhaltigkeit in diesem Kontext zu suchen hat, weil das ist totaler Quatsch. Ja, also was ist denn Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit wäre vielleicht, Werte mit verpflichteten Spielern zu schaffen und zu steigern, aber genau das tut Werder ja, indem sie ihren Nachwuchs groß machen wollen. Und da kann halt eben diese Politik, zumal in einer Saison vor einer WM, ein total adäquates Mittel sein.
So. Ja, das Wort ist irgendwie, wirkt schief irgendwie in diesem Zusammenhang, ne? Ja. Nachhaltig. Also das ist ja nun, kommt ja nun eigentlich aus einer ganz anderen, aus einem ganz anderen Bereich. Und es wirkt schon absurd, Nachhaltigkeit im Fußball, ja, selbst wenn Spieler Verträge haben, heißt das ja nicht, dass sie nächste Saison noch da sind. Also das ist vielleicht nicht der richtige Begriff, ne? So. Ja. Trotzdem, wir hatten ja in der letzten Folge From Zero to Hero, womit wir Karim Koulibaly meinten, aber auch Clemens Fritz, ja, nach diesem Deadline-Day-Endspurt, hatten wir das ja, wie du eben schon meintest, ausführlich seziert. Und wir hatten auch Noten gegeben, die sehr positiv ausgefallen waren. Ich weiß noch, ich hatte eine 2+ für diese komplette Transferphase gegeben und du warst bei einer 2-.
Genau, ja.
Würdest du die heute auch noch geben?
Und ich, mir ist im Zuge dieser Aufarbeitung des Deals auch aufgefallen, dass also ganz viele andere Experten, Journalisten, InfluencerInnen haben auch Noten vergeben. Mhm. Und da hat Werder teilweise bei denen deutlich schlechter abgeschnitten. Muss man jetzt nun sagen, tendenziell ist es so, die Leute, die Werder nahestehen, also so die Leute von der Deichstube und so, die haben leicht bessere Noten gegeben. So diese ganzen Bundesliga-YouTube-Leute und so haben Werder eher schlechtere Noten gegeben, auch mit diesem Verweis auf vermeintliche Nachhaltigkeit. Aber ich bleib dabei. Also ich finde, da auch das, was wir beide gesagt haben, war für mich komplett nachvollziehbar und es steht für mich auch noch. Ich muss allerdings sagen, ich bin erstmal gottfroh. Ich hatte ja ehrlicherweise karmatechnisch damit gerechnet, dass Boniface sich im ersten Training das Kreuzband reißt oder so. Und das Knie hält, ist so das erste Resümee. Und das zweite ist, dass Horst Steffen ja aus dem Staunen und aus dem Schwärmen nicht rauskommt.
Er ist so ein geiler Fanboy von Boniface.
Wie siehst du es denn? Ganz kurz nur, wie siehst du es denn?
Ach so, ich stehe zu meiner Note. Ich finde, ja, ne? Auch je mehr Gespräche ich führe, auch mit anderen Werder-Fans und anderen Fußballfans, finde ich, wird immer deutlicher, dass das durch dieses Finale im Deadline-Day wirklich eine sehr, sehr positive Transferphase war und die ich doch absolut positiv bewerten würde. Und ich finde auch, was dann halt immer diese Nachhaltigkeit, haben wir jetzt gerade schon gesagt, was wir von diesem Argument halten und auch dieses, es hat alles so lange gedauert und so, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass man manche Spieler sonst gar nicht bekommen hätte. Das ist mir auch, wenn man das dann als Grundlage nimmt, dass man selber irgendwie, dass einem das selber gestört hat, dass nicht das schon alles, das ist irgendwie kein Maßstab, finde ich, ne? Also man muss ja schon sehen, wie dieser Markt da funktioniert. Nee, ich würde
auch, ganz kurz, ich finde auch dieses, naja, wenn das mal nicht der neue Cater wird, viel zu kurz gesprungen.
Ja,
der Boniface ist jünger, steht ganz anders im Saft, als Cater das tat, als er kam.
Ja.
So, und wenn der Typ auch nur im Ansatz das auf den Platz bringt, was er bislang mal angedeutet hat, ey, dann haben wir wirklich, du hast es so schön gesagt, einen Game Changer auf dem Platz.
Das ist wirklich so. Und wie gesagt, und Horst Steffen, ich habe die PK gesehen, der wird natürlich auch auf Boniface angesprochen und in Horst Steffens Augen bringt er nicht nur ansatzweise mit, was er versprochen hat, sondern bringt noch Sachen mit, die Horst Steffen noch nie gesehen hat.
Ja, genau. Den Satz fand ich auch so geil.
So. Ja, erzähl du.
Ja, ne, er meinte nur, der hat Moves drauf, die habe ich teilweise noch nie gesehen, schon eine geile Einschätzung seines eigenen Spielers.
Ja.
Aber ohnehin, ich habe so hier und da mal Videos gesehen, auch vom Training und so, das wirkt alles gut, ne? Also ich finde auch Puertas, der ja dann jetzt in der Länderspielpause wirklich erst richtig zum Team gestoßen ist, auf den bin ich mal so gespannt, ne? Ja. Der wird ja über den grünen Klee gelobt, auch von seinen neuen Mitspielern. Und auf den habe ich richtig Bock. Und jetzt ist ja auch Jens Day wieder da.
Ja.
Ja. Also im Mittelfeld wird's jetzt schon richtig spannend.
Ey, abgefahren, dass sogar Horst Steffen bei der PK irgendwann meinte, vor dem dritten Spieltag wohlgemerkt, ne? Mit verletzten Misere und so. Ja, es gibt jetzt schon richtig gute Spieler, denen ich sagen muss, du bleibst erstmal draußen.
Ja.
Ja. Also jetzt schon Härtefälle. Absolutes Luxusproblem, wenn man bedenkt, dass wir mit drei Bambis noch am zweiten Spieltag aufgelaufen sind und mit zwei Neuen, die gerade mal ein paar Stunden in Bremen waren, gefühlt. Und jetzt haben wir plötzlich eine Situation, dass wir wirklich für mehrere Positionen auch mehrere Kandidaten haben. Ja, und dementsprechend auch mit verschiedenen Strategien und Matchplänen theoretisch in die nächste Partie reingehen können. Und das ist natürlich eine absolute Luxussituation.
Ja.
Also für Werder Bremen sowieso und im Vergleich zu vor zwei Wochen noch mal mehr.
Ja, genau. Und ich finde halt vor allem, ich finde das jetzt schon vor Gladbach super spannend, einfach weil du im Prinzip jetzt nur noch, ich sag das jetzt sogar schon in Anführungsstrichen, nur noch Personalprobleme in der Innenverteidigung hast.
Ja. Ja,
auf allen anderen Positionen kannst du eigentlich jetzt schon Spieler aufs Feld schicken, wo wir noch vor zwei Wochen gesagt hätten, Alter, was ist das denn?
Ja.
Ist das krass?
Ja. Aber wo du es schon anschneidest, entschuldige, ich will dich nicht unterbrechen.
Nee, alles gut.
Wie ist denn die Personallage jetzt vor Gladbach?
Sieben Leute fallen aus. Klingt erstmal heftig, aber sind die üblichen Verdächtigen. Also Weiser fällt aus, Pieper fällt aus, Demann fällt aus, Wöber fällt aus. Alle Langzeitverletzt.
Ja.
Dann kommen hinzu noch
Stark ist gesperrt.
Genau, Stark ist gesperrt. Dann
und der Musa
fehlt, Musa fehlt auch. Da weiß man aber nicht oder ist nicht offiziell bekannt gegeben, warum. Und eine Person fehlt noch. Naja, egal, aber auf jeden Fall die Leute, die für die Startelf in Frage kommen, das sind so die wichtigsten, die ausfallen.
Ja.
Und genau, aber Friedel ist wieder da.
Ja, das war ja die große Frage, ne?
Genau. Friedel ist wieder, steht auch zur Verfügung. Und demzufolge kannst du dir jetzt schon überlegen, spielst du mit zwei Linksfüßen, indem du Koulibaly wieder in die Startelf stellst? Mhm. Oder probierst du mal Alvaro, der gegen Leverkusen da zumindest eine halbe Stunde lang einen guten Job gemacht hat.
Allerdings, was ist mit Malatini?
Stimmt, das war der siebte, der ausfällt.
Ah, der fällt auch aus.
Genau, okay. Der fällt aus.
So dass wir im Prinzip, ne, also die beiden Leistungsträger, um die wir gebankt haben, Marco Friedel auf jeden Fall mindestens im Kader, ja. Genau. Und auch Stay hat sich ja jetzt, sag ich mal, wieder rangerobbt, fitnessmäßig, jetzt in der Länderspielpause. Und ist laut Horst Steffen auch mindestens für einen Kader, also ist auf jeden Fall einsetzbar.
Ich habe seine Aussage ganz klar so gedeutet, dass er den von Anfang an spielen lässt.
Habe ich auch so interpretiert.
Wahrscheinlich dann vielleicht maximal 60 Minuten, aber dass der auf jeden Fall von Anfang an, weil er meint halt auch, ne, so wie Jens, das ist eine andere Qualität, wie Jens Day auf dem Platz coacht und wie der irgendwie Anweisungen gibt und was der halt einfach für eine Ausstrahlung, für eine Wirkung für das Team hat, ne?
Ja. Denke ich auch, und das würde wirklich ja nochmal das Setting verändern, wenn wir dann, wenn wir noch mit Jens
Day... Rate, die Aufstellung wird geil.
Oh ey, im so Prinzip, gespannt. Ich könnte das jetzt schon machen.
Lass uns das doch jetzt reinschieben, also ist unabhängig davon, was wir noch besprechen, aber passt doch jetzt gerade ganz gut.
Eigentlich haben wir auch gar nicht mehr so viel zu besprechen. Nee,
stimmt.
Nee, dann stimmt. Halten wir es kurz und machen hier...
Ja, wir machen dem Namen Quickie alle Ehre. Ja.
Starten wir gerade die Aufstellung.
Ja.
Okay.
Willst du anfangen?
Fange ich an. Also Mio ist klar.
Ja.
Ja, und Viererkette ist auch im Prinzip rechts die Position mit Sugawara ist klar, glaube ich.
Ja.
Und die Friedel-Position in der Innenverteidigung links sollte auch klar sein, wenn er fit ist. Dann gibt's ja für die Linksverteidigerposition theoretisch zwei Optionen, nämlich Agu und es gibt den Isaac Schmidt, der das ja auch spielen kann.
Aber der ist schon gelernt auf rechts, ne?
Ja, genau, aber ich sag ja theoretisch Möglichkeit, ne? So. Ja. Da glaube ich an Agu.
Ja.
Dass er spielen wird, gerade weil ja so viel neu ist und so und er da zumindest eine Konstante ist. Ja, und die zweite Innenverteidigerposition, das ist ja auch wirklich, wer hätte das gedacht, dass wir mal drüber rätseln, ob der zweite Innenverteidiger Skelly Alvaro oder Karim Koulibaly ist.
Ja.
Also, für Koulibaly spricht sein starkes Debüt. Ja, und auch, dass so ein typischer Horst-Move wäre, ihn jetzt weiter zu bestärken. Gegen ihn spricht, dass er auch ein Linksfuß ist, genau wie Friedel. Und dass man im Prinzip das Trainer das ungern machen, in der Viererkette mit zwei Links- oder zwei Rechtsfüßen zu spielen, weil es eben beim Aufbau schon...
Da geht's um Winkel und so, ne?
Genau, ne? Sich auswirken kann. Skelly kam ja rein gegen Leverkusen. Wir haben ihn alle zum ersten Mal in der Innenverteidigung gesehen und dachten, wer ist das denn?
Ja genau.
Er ist rechts.
Was glaubst du?
Er ist Rechtsfuß. Er hat natürlich Körper, er hätte das Spiel vor sich. Ich glaube trotzdem an Koulibaly.
Ich auch und ich glaube sogar, dass Friedel rechts spielen wird.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen.
Ja.
Da würde ich mitgehen.
Ja.
Da würde ich mitgehen. So, und jetzt wird's interessant. Weil
jetzt bin ich mal wirklich gespannt.
Ich habe ja eine eigene Vorstellung, was man mit Puertas und Stay machen kann. Ich sehe ja Puertas nicht auf der 10, sondern ich sehe ihn auf diesem offensiveren Part der Doppelsechs. Ja, also Linienzentral Abräumer Sechser ist klar. Ja, so, und dann hatten wir ja in den letzten Spielen oder im Horstball ist es ja irgendwie so, dass du dann immer einen etwas offensiver ausgerichteten zweiten Sechser hast, der eher in so eine Spielmacherrolle reingeht. Das war in den ersten Spielen Bittencourt und gegen Leverkusen war das Čović. Ja?
Ja.
So, was uns ja alle überrascht hat, dass er den dahingestellt hat, aber genau darum ging es und er hatte am Ende war der kleine Čović der Mann mit der besten Passquote auf dem Feld. Also es geht ums Bälle verteilen und da sehe ich Puertas. Ich sehe ihn eher neben Linen zentral auf dieser offensiveren Sechs, ja, sehe auf den Außen, sehe ich einen Bangula und auf der anderen Seite sehe ich Schmied halb links, ja, vorne Boniface und auf der Zehn sehe ich Jens Day.
Kann ich gut nachvollziehen. Ich habe gerade kurz einen Gedanken gehabt, ob Steffen jemand ist, auch mit Blick auf diese Konsequenz in Sachen Koulibaly, ne? Ob er eventuell jemand ist, der erstmal mit Čović anfängt. Also, ne, ich weiß, für Puertas möglicherweise oder für Stay.
Okay.
Einfach so im Sinne von auch Čović ein Signal senden und so. Auf der anderen Seite, und das kann ich einfach schwer einschätzen, ich weiß einfach nicht, wie krass im Training der Qualitätssprung war, wenn Stay und Puertas da wirbeln.
Ne? Ja, ja.
Deswegen, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass Steffen wirklich in diesem Kontext erstmal diese Nachwuchsförderung so ein bisschen hinten anstellt und eher sagt, er macht das über Einwechslungen und die Top, also wirklich die spielstärkste und erfahrenste Elf auf den Platz bringt, dann wäre ich im Personal bei dir, glaube aber, dass er es erstmal andersrum probiert. Glaube, dass Stay in der Eingespieltheit mit Linen im defensiveren Part eingesetzt wird, zumal Puertas einfach jemand ist, der sich auf seinen bisherigen Stationen wirklich ausgezeichnet hat durch diese Killer-Schnittstellenpässe. Und er hat einen geilen Abschluss aus der zweiten Reihe. Und du hast mit Boniface ja jetzt, das darf man ja auch nicht vergessen, du hast mit Boniface ja jetzt einen Mittelstürmer, der ja auch total gut darin ist, sich fallen zu lassen, abzuschirmen, klatschen zu lassen und so.
Ja.
Und Boniface und Puertas kennen sich schon. Also deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er es erstmal so rumprobiert. Das heißt also, im Personal so bleiben, nur Stay und Puertas von den Positionen switchen.
Okay, und aber du siehst dann auch Romano Schmid eher ein bisschen auf der Seite.
Und er wird es lieben. Er wird es lieben.
Exakt, das war nämlich genau das, was du schon in einer der letzten Folgen auch meintest, ne? In diesem neuen System kann er seine Stärken noch nicht so richtig einbringen.
Genau.
Und in diesem Horstball, und das ist deswegen, sehe ich Jens Day eher als Mann, der bei Angriffen den Rückraum besetzt, weißt du? Und ich finde, das ist halt einfach und ich hab so Bock auf das Spiel morgen, weil das ist ja wirklich, die Saison geht ja im Prinzip erst so richtig los jetzt.
Ja,
ne?
Das meinte Lien auch im Interview, ja.
Ey, wenn du das vergleichst, dass wir mit dem Horstball, wo wir ja einigermaßen immer durchgekommen sind bis ins letzte Drittel und dann fehlte vorne wirklich der gefährliche Abnehmer, die Anspielstation, weil wir hatten da vorne drin dann Grüll oder ein Top oder Jinma in vorderster Linie und dahinter ein Romano Schmid, die alle andere Qualitäten haben, aber halt nicht die Wucht und die Durchschlagskraft. Ja. Wenn du dir jetzt überlegst, Horstball, du kommst genauso gut über die Außen durch, ne? Und mit diesen Kurzpässen, wir haben es ansatzweise schon gesehen in den letzten Partien. Boniface kommt entgegen, lässt klatschen, ja? Du hast Romano Schmid mit seiner Kombinationsstärke dann eher auf dem Flügel, wo er das noch besser einbringen kann.
Ja, genau.
So, wenn du durchkommst und dann den Ball vor und dann hast du plötzlich in der Mitte zwei Abnehmer mit Boniface und Jens Day, die beide so viel Wucht haben, so abschlussstark sind. Jens Day, letzte Saison 10 Tore, darf ich nochmal dran erinnern. Ja. Und was das für eine Gefahr ausstrahlt und wie viel Körperlichkeit du dann aufbieten kannst im gegnerischen 16er und Abschlussstärke mit Boniface und Stay. Und deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass in diesem Horstball du gar nicht so den die Diego-10 brauchst, sondern diese Spielmacher und Schnittstellenpässe eher aus dem tieferen Raum.
Ja, aber das ist Puertas auch nicht, ne? Puertas ist nicht dieser Diego-10er. Puertas ist auch einer, der bekannt dafür ist, dass er mega zweikampfstark ist und richtig richtig griffig auch im Ball zurückerobern und so ist.
Ja.
Also das kann beides total gut sein, glaube ich, und wir müssen das einfach uns einmal angucken. Aber ich kann für beide Ideen, die wir jetzt auf den Tisch gelegt haben, haben eine hundertprozentige Daseinsberechtigung und ist dann einfach letzten Endes die Frage, wie Steffen das interpretiert.
Absolut richtig, und wie das Team das interpretiert, dass Puertas eine Säule wird, sieht man, glaube ich, schon daran, dass er auch schon für die Standards mitverantwortlich sein soll. Also er und Schmied sich das wohl aufteilen dann.
Ja.
Ey Mann, ich habe richtig Bock. Es ist wirklich, ich weiß noch, wie ich die Hose voll hatte vor dem ersten Spiel.
Ja.
Und ja auch zu Recht, ne? Und Romano Schmied danach sagte, ich habe noch nie auf dem Platz gestanden und so wenig Chance gehabt.
Ja,
so, und jetzt geht man rein und denkt sich, ey, wir haben eine Truppe und wir sind mit Gladbach personell auf Augenhöhe.
Ja, die haben jetzt noch Dings geholt, ne? Hier
Engelhardt
und Rainer, ne?
Ja.
Ja, also ich bin mal gespannt. Das Einzige, wo ich noch so ein bisschen Schiss habe, ist, hat die Zeit gereicht, um zumindest so im Grundsatz ein paar Automatismen zu entwickeln mit den neuen? Oder ist das noch zu sehr Stückwerk? Das müssen wir wahrscheinlich einfach gucken.
Ja.
So.
Aber, das müssen wir gucken, aber dasselbe Problem hat natürlich Borussia Mönchengladbach auch.
Ja, und Bock habe ich aber auch, wenn du dir mal überlegst, ne, wir haben ja jetzt noch überhaupt nicht über Grüll und Njinma gesprochen, die einfach Stammkräfte waren in den ersten beiden Spielen.
Ja.
So, ne? Also, du kannst jetzt schon zumindest im Offensivbereich ja ganz anders nachlegen. Hast ja auch noch Top auf der Bank.
Ja. Digga, ich sag dir, die Saison geht jetzt erst richtig los.
Ja, ich bin mega gespannt.
Yes, aber
wir haben noch vergessen zu tippen.
Haben wir gar nicht vergessen.
Ja, okay. Wir haben noch nicht getippt.
Sehr gut. Ich glaube, und ich gehe jetzt einfach mal und lass mich noch ein bisschen tragen und sage, wir gewinnen das Spiel. Gladbach wird zwar das erste Tor schießen in dieser Saison, aber nur eins, und wir schießen 3.
Hätte ich auch gesagt. Ich wollte gerade sagen, Siegert bleibt komplett im Delulu-Land. Ja. ich sage, wir fangen keinen. Ich sage, wir gewinnen 3-0.
Jetzt ist aber wirklich aber, Delulu.
Ja, Delulu-Land. Auf jeden Fall komplett. Aber es, ehrlicherweise spricht da auch der Wunsch aus mir. Redemption Time, Befreiungsschlag. let's go.
Ey Mann, ich sag dir, 8. Minute und Boniface läuft wie so ein Büffel auf den Bambi Chiarodia zu.
Scharfe Eingabe von Schmied von rechts und Boniface hält nur einen Fuß rein.
Oh, hab ich Bock.
Jawohl.
So, hoffentlich konnten wir euch auch ein bisschen
anzünden.
aber ich glaube, die meisten sind es eh schon.
Strich drunter, Mund abputzen, freuen wir uns auf Gladbach morgen 17:30 im Borussia-Park. Nächste Woche müssen wir mal gucken, Thomas. Ich bin ab Montag 3 Tage auf Dienstreise. Das heißt, wir werden dann die Nach-Gladbach-Folge mutmaßlich erst hinten raus als Vorbereitung auf Freiburg irgendwie noch machen können. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin.
Ich denke immer nur bis zum nächsten Spiel.
Sehr guter Mann. Also, ihr Lieben, bis dann, haut rein, drückt die Daumen und wer weiß, vielleicht geht die Saison ja morgen für Werder wirklich erst richtig los.
Gutes Wochenende, gutes Spiel und danke euch fürs Hören. Ciao, ciao.
Ciao.